232. Kapitel. Stärken und Schwächen der Eltern. Wer in seiner Lauterkeit als Gerechter lebt, glücklich seine Kinder nach ihm. Sprüche 20,7. Martina hob gerade heimlich ein Stückchen Teig vom Boden auf, das ihr heruntergefallen war. Ihre Oma hatte es nicht bemerkt. Es war Adventszeit und somit höchste Zeit für Omas leckere Weihnachtskekse. Martina war überzeugt, dass ihre Oma die allerbesten Keksrezepte kannte, die es auf der Welt gab. Und heute durfte sie sogar selbst mitarbeiten. Vor allem das Kosten der ofenwarmen, herrlich duftenden und süßen Köstlichkeiten war stets ein Hit. Martina liebte es, mit ihrer Oma zusammen zu sein. »Oma«, fragte Martina so nebenbei, als sie gerade die Zuckerpackung wegräumte. Innerlich war sie jedoch leicht angespannt. »Hm«, antwortete diese, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken. »Ist der Papa eigentlich auch oft mit dir hier gesessen und hat Kekse ausgestochen?« Martinas Oma hörte mit dem Auswahlen des neuen Teiges auf und sah aus dem Fenster, so als könnte sie dort draußen Szenen aus der Vergangenheit sehen. »Einige Male hat er mir schon geholfen«, antwortete sie. »Er war meistens derjenige, der die Löffel am Schluss ableckte, die Schüsseln mit den Fingern sauber machte, bevor sie abgewaschen wurden, oder der mit dem Staubzucker die Kekse verzierte. Er pickte sich sozusagen gerne die Rosinen aus dem Kuchen.« Sie musste lächeln und wandte sich wieder dem Teig zu. »Also war der Papa gar nicht immer so brav, wie er uns ständig erzählt?« fragte Martina weiter. »Naja, es ist nichts Schlimmes dabei, wenn einer gerne nascht«, entgegnete ihr ihre Großmutter. »Aber ich vermute, du willst wahrscheinlich auf etwas anderes hinaus. Du meinst, dein Vater behauptet, er sei ein Musterkind gewesen, wie man sie in der Werbung und in schlechten Filmen sieht?« Martina fühlte sich verstanden und nickte fest, was ihre Oma allerdings nicht sah, da ihr Blick nach wie vor auf den Teig geheftet war. »Hat er denn manchmal auch etwas angestellt?« Martinas Oma lächelte erneut und sah auf. »Natürlich hat er das. Er war ja kein perfektes Kind. Und genauso wenig ist er heute ein perfekter Erwachsener. Wer ist das schon?« »Jesus«, antwortete Martina spontan. »Damit hast du natürlich recht«, antwortete sie. »Aber ein Mensch, der zu 100% nur Mensch ist, kann nicht makellos sein. Jesus war ja Mensch und Gottes Sohn zugleich.« Martina legte ihre Ausstechform zur Seite, mit der sie den Teig auf der einen Seite des Tisches begonnen hatte auszustechen, und fragte, »Warum redet dann der Papa immer wieder so, als würde er alles richtig machen?« Da legte auch ihre Oma das Walholz hin und streckte ihren Rücken durch, der ihr von der gebeugten Körperhaltung zu Schmerzen begonnen hatte. Der Tisch war einfach zu niedrig. Sie wischte sich die mehligen Hände an der Kochschürze ab und setzte sich zu Martina auf die Bank. »Ich kann das Verhalten deines Vaters nicht gutheißen, aber ich glaube, dein Papa will dir einfach ein gutes Vorbild sein. Ihm ist sicher nicht bewusst, dass es auf euch so wirkt, als würde er behaupten, unfehlbar zu sein.« »Was bedeutet unfehlbar?« »Hör genau hin. Das Wort erklärt sich selbst. Unfehlbar bedeutet, ohne Fehler zu sein. Dein Papa wie auch deine Mama machen Fehler. Da kannst du dir ganz sicher sein. Aber auch Opa und ich machen Fehler. Wir Erwachsenen reden zwar nicht so gerne darüber, aber wir wissen ganz genau, dass wir welche begehen und dass wir nicht davor gefeit sind, auch in Zukunft falsche Dinge zu tun oder zu sagen.« Martina lehnte sich an ihre geliebte Oma und erzählte ihr weiter. »Papa schimpft mich jeden zweiten Tag, dass ich nicht in der Lage bin, Ordnung zu halten. Immer sagt er, du musst dein Zimmer aufräumen, du musst deine Schulsachen wegräumen, du musst die Küche noch aufräumen und so weiter und so fort. Er will immer alles blitzsauber und ordentlich haben, wie wenn jeden Moment eine wichtige Persönlichkeit auf Besuch kommen könnte.« Martinas Oma lachte laut auf und gab sich selbst einen Ruck zum Aufstehen. Sie rieb sich ihren schmerzenden Rücken und ging kurz ins Wohnzimmer. Als sie zurückkam, hatte sie ein Foto in der Hand. Sie setzte sich zu Martina, legte ihren linken Arm um ihre Enkelin und fragte sie, »Weißt du, wer das ist?« Martina war entzückt. »Klar, das ist doch Papa. Aber wo ist er denn da?« »Na, sieh genau hin. Erkennst du das Zimmer nicht?« Martina nahm das Foto zur Hand und betrachtete den Raum, in dem sich ihr Vater befand. Aber klar doch, das ist das heutige Gästezimmer von euch. Die Tapeten sehen anders aus und das Bild hinter Papa hängt heute in unserem Wohnzimmer. Aber was hat das alles zu bedeuten? Schau, Oma, schau mal, wie viele Dinge da vor ihm auf dem Boden liegen. Sein Bett ist nicht gemacht und der Schreibtisch ist mit 100.000 Sachen vollgeräumt. Konnte er sich in diesem Zimmer überhaupt noch bewegen? Martinas Oma zeigte ihrem Mann, der gerade in die Küche gekommen war, das Bild und fragte ihn, ob er sich noch daran erinnerte. Auch er musste schmunzeln, als er an diese Zeiten zurückdachte und meinte zu Martina, ja, ja, diese Unordnung hat er selbst vollbracht. Als ich ihn damals fragte, ob er sich in seinem Zimmer überhaupt noch wohlfühle, gab er mir zur Antwort, ich komme immer noch herein und heraus. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht ging Martinas Opa weiter ins Wohnzimmer, um sich ein bisschen niederzulegen. Oma, sag, darf ich das Bild mit nach Hause nehmen und es Papa zeigen, wenn er wieder einmal wegen meiner Unordnung mit mir schimpft? Martina, ich glaube, dein Papa besitzt dieses Foto selbst, hat es aber bestimmt gut versteckt. Von mir aus kannst du es gern mitnehmen, aber achte darauf, wann du es ihm zeigst. Es sollte ein gut gewählter Augenblick sein, damit du nicht frech wirkst, sondern ihm freundlich vor Augen führen kannst, dass er früher auch in der Lage war, alles einfach auf den Boden zu schmeißen und dort liegen zu lassen. Und dieser Tag kam. Nicht allzu lange nach dem Gespräch mit ihrer Großmutter war Martinas großer Moment gekommen. Sie wusste, dass ihr Vater spätestens am Wochenende mit diesem gewissen Blick in ihr Zimmer kam und die Umgebung begutachtete. Die unbeliebte Frage blieb dabei kein einziges Mal aus, welche lautete: Sag, meinst du nicht, du könntest wieder einmal dein Zimmer aufräumen? Martina saß gerade an ihrem Schreibtisch und bastelte eine Geburtstagskarte. Alle Materialien, die sie dazu brauchte, waren über den Tisch verstreut und ein paar Sachen lagen auf dem Bett und auf dem Boden. Neben dem Papierkorb befanden sich mehrere Schnipsel Papier, die ihr Ziel nicht erreicht hatten, als sie in Richtung Korb geflogen waren. Der Rest des Zimmers lag zum Glück im Halbdunkeln, da nur das Licht auf dem Schreibtisch brannte. Doch dies konnte Herrn Garmisch nicht täuschen. Er wusste, was da so alles herumlag. Der halbe Inhalt ihrer Schultasche, obwohl sie schon lange mit ihrer Hausübung fertig war, Zeitschriften aller Art, Sammelkarten, drei Spiele, mindestens 5 Bücher, unzählige Taschentücher und Kleider, die sie das letzte Mal vor 2 Wochen getragen hatte, und vieles mehr. Wenigstens sehe ich keine schmutzige Unterwäsche, Martina. Da bin ich aber schon sehr froh darüber. Papa, jetzt fängst du schon wieder an. Ich bin kein Schweinchen. Ich wechsle meine Unterwäsche jeden Tag. Ich habe ja nicht gesagt, dass du ein Schweinchen bist, sonst wäre ich ja ein Eber. Du stammst ja schließlich von mir ab, nicht wahr?
Ich sehe mich als Künstlerin. Künstler brauchen Chaos, um sich vollends entfalten zu können.
Aha, so siehst du das also, war die knappe, aber nicht unfreundliche Antwort ihres Vaters. Er ging langsam zur Zimmertür. Auf eine Diskussion wollte er sich jetzt nicht einlassen. Dafür war er viel zu müde. Zu viele Diskussionen waren in jüngster Vergangenheit in einen regelrechten Krawall ausgeartet. Das wollte er sich heute ersparen. Noch war er nicht zur Tür hinaus, als Martina ihn fragte. Papa, sag mal, warst du nicht auch einmal ein Künstler? Herr Garmisch drehte sich zu seiner Tochter um und dachte kurz darüber nach, worauf sie wohl hinaus wollte.
Ich bin heute vielleicht eine Art Lebenskünstler, weil ich versuche, mit dem Leben so gut wie möglich klarzukommen.
Aber warum fragst du? Ich habe doch noch nie etwas Tolles gebastelt oder gezeichnet oder vollbracht, was es sich gelohnt hätte auszustellen. Wieso sollte ich also ein Künstler sein? Das war der Moment. Martina öffnete eine Schublade und holte das Foto hervor, das sie dort griffbereit verstaut hatte.
Sieh mal, Papa, kennst du diesen Künstler?
Ihr Vater nahm das Bild entgegen und betrachtete es belustigt. Ja, er kannte diesen jungen Mann. Schon mehrmals war er ihm an den verschiedensten Orten begegnet.
Das ist sicher ein Trick. Fotomontage nennt man so etwas, war seine Bemerkung.
Papa, das Foto ist echt und das weißt du ganz genau.
Du warst auch nicht immer so ordentlich.
Martinas Vater setzte sich geschlagen aufs Bett und rückte sich einen Haufen Kleider so zurecht, dass sie ihm als Kissen dienten, mit dem er sich an die Wand lehnte.
Du hast mich ganz schön überführt. Von wo hast du denn dieses Foto? Halt! Sag's nicht. Ich weiß es. Von Oma, nicht wahr?
Triumphierend nahm Martina ihrem Vater das Beweisfoto ab und schwenkte es belustigt vor seiner Nase hin und her.
Natürlich von Oma. Sie ist meine beste Komplizin.
Aha, das ist ein abgekartetes Spiel von euch beiden, damit ich nicht mehr mit dir schimpfen darf.
Von dort bläst also der Wind.
Nein, Papa, wir haben nicht Karten gespielt, meinte Martina schlagfertig.
Amüsiert von ihrer Aussage zog er sie am Arm, um ihr zu deuten, sie solle sich zu ihm aufs Bett setzen. Gerne kam Martina dem Wunsch ihres Vaters nach und kuschelte sich an ihn, denn obwohl er manchmal mühsam und anstrengend war, hatte sie ihn dennoch unglaublich lieb.
Martina, ich bin nicht perfekt. Manches kann ich sehr gut, anderes weniger gut. Aber ich habe über die Jahre schon viel dazugelernt. Ich weiß, dass ich vor Gott die Verantwortung für dich trage. Aus diesem Grund versuche ich, ein möglichst guter Vater zu sein. Nur gilt es dabei, die richtige Ausgewogenheit zu finden. Ich will ein Vorbild sein und dir sagen, wie es richtig wäre. Aber ich darf nicht den Anschein erwecken, selbst in der Lage zu sein, all diese Ideale einzuhalten. Ich mache leider viele Fehler. Und für diese Fehler brauche ich Vergebung. Kannst du mir vergeben?
Martina lächelte ihren Vater an und sagte, ja, ich kann und will.
Herr Garmisch freute sich sichtlich und sprach weiter.
Gott unterstützt mich beim Erkennen meiner Sünden und meiner Schwächen und hilft mir, Fehler zu beheben. Aber er motiviert mich auch, aus meinen Stärken etwas zu machen.
Martina, deine Mutter und ich versuchen, es richtig zu machen. Glaub mir das bitte.
Das wollen aber leider nicht alle Eltern, nicht wahr, Papa?
Nein, leider nicht.
Viele Eltern haben selbst keine gute Erziehung erlebt. Wie sollen sie dann wissen, wie das geht?
Sie versuchen es zwar, aber aus dem Bauch heraus und aus Büchern allein kann man das nicht lernen.
Man lernt natürlich aus Fehlern. Aber leider sind dabei oftmals die Kinder die Leidtragenden.
Wenn es nach mir ginge, würde ich jedem empfehlen, mit Gott ins Reine zu kommen und ihn darum zu bitten, ein immer besseres Vorbild für andere zu werden. Er hilft gerne.
Es ist nicht notwendig, dass man den eigenen Kindern oder sonst jemandem etwas vormacht. Das wäre geheuchelt und gelogen.
Aber hast du nicht genau das bei mir auch getan? Du hast noch nie erwähnt, dass du in deiner Jugendzeit keine Ordnung halten konntest.
Martina sah ihren Vater fragend an.
Erwiderte er. Da hast du mich einer Sünde überführt. Ich hatte dir etwas vorgemacht. Und deshalb muss ich dich um Vergebung bitten.
Deine Ehrlichkeit macht dich mir sympathisch, Papa, tröstete Martina ihren Vater liebevoll.
Na dann ist es ja gut, war die erleichterte Antwort von Herrn Garmisch.
So stehe ich weniger unter Druck und du ebenfalls. Du bist mir auch sympathisch, obwohl du Schwächen hast. Und Gott liebt uns, obwohl wir schwach sind und immer wieder Fehler machen. So lässt es sich leben. Aber dennoch sollten wir diese Bereiche nicht aus den Augen verlieren und als gegeben hinnehmen. Wir können an ihnen arbeiten und uns an den bereits bestehenden Stärken erfreuen.
Sind denn Schwächen immer Sünden? Wollte Martina von ihrem Vater nun wissen.
Ich denke nicht. Wir Menschen können nicht in allen Bereichen volle Leistung erbringen. Manchmal sind wir schwach. Es ist allerdings wichtig, dass man Schwachheit nicht als Entschuldigung für Sünde nimmt. Man kann nicht sagen, ich bin schwach, deshalb trinke ich zu viel, sehe mir diesen Film an oder lästere über jene Person. Oftmals ist es so, dass der Geist willig ist, das Fleisch, der Körper, jedoch schwach. Bei dieser Schwachheit allerdings einfach ein Auge zuzudrücken, geht nicht.
Sobald die Schwachheit Sünde in sich birgt, wie zum Beispiel vorher bei mir, muss man diesen Fehler vor Gott und der betroffenen Person in Ordnung bringen. Die meisten Menschen sind schwach darin, ihre Schwachheit zuzugeben. Es nagt an ihrer Selbstsicherheit. Es war falsch von mir, dir vorzumachen, ich hätte in meiner Kindheit die Ordnung im Zimmer besser unter Kontrolle gehabt.
»Aber weißt du, was herrlich ist?« fragte Herr Garmisch seine Tochter.
»Nein, was?« erwiderte Martina.
»Wir haben eine Kraft in uns wohnen, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und es uns möglich macht, diese Schwächen zu überwinden, indem wir unserer Sünde den Krieg erklären. Bei den einen ist es Zorn, bei den anderen Feigheit und Furchtsamkeit, bei anderen Übermut, Gier
und so weiter. Doch niemals ist man seiner Schwachheit und seinen Sünden hilflos ausgeliefert, wenn man sich auf Gott beruft.